Wir machen eine kleine Fragerunde, Austauschrunde. Ich habe gerade eine Frage zuerst an dich, Simon. Es macht den Anschein, dass meistens Frauen in der Ehe leiden, weil der Ehemann seine Verantwortung zu wenig wahrnimmt. Sprich, weil er zu wenig Leitung übernimmt, weil er sich zu wenig ums Wohl der Kinder kümmert, weil er es zu wenig zu erkennen gibt, dass ihm wichtig ist, wie es seiner Frau geht. Du hast andererseits geredet, von der Frau soll sich unterordnen. Unterordnung setzt ja aber immer auch ein gewisses Maß an Führung vom Partner voraus. Wie soll sich denn die Frau verhalten, unterordnen, wenn die Führung gar nicht existiert, wenn die gar nicht oder zu wenig vorhanden ist? Was bedeutet Unterordnung in dem Fall?
Gute Frage. Mit dem Hochdeutsch schwätzen, gell? Also ein Punkt, der mir spontan in den Sinn kommt, der wichtig ist, ist, wenn die Frau dann einfach das Gefühl hat, sie müsse die Führung übernehmen und sie müsse alles möglichst verhindern, was passieren könnte, wenn der Mann das und das nicht tut, dann beschützt sie eigentlich ihren Mann davor, die Konsequenzen zu haben, die es gibt, indem er nicht die Führung übernimmt. Also sie übernimmt seine Rolle und hindert ihn eigentlich daran, die Konsequenzen zu haben, die er haben müsste, damit er eben erkennen kann, dass er Führung übernehmen soll, dass er die geistliche Leitung übernehmen soll. Also das ist ein Punkt, oder? Man ist einfach versucht, dann alles möglichst alles aufzufangen, was es an Konsequenzen gäbe, und schützt in diesem Sinne den Mann, sagen wir mal, vor seiner Heiligung. Also ich glaube, nicht realisieren ist eine Möglichkeit, aber spüren wird er sie auf jeden Fall. Nur ob sie... Ja, vielleicht habt ihr noch bessere Antworten. Ja.
Das etwas aufzudröseln.
Von mir?
Ja.
Übernehmt die Führung.
Ist mir gleich.
Jetzt muss ich meine Zuflucht nehmen beim Herrn und intensiv für meinen Mann beten. Ja. Also natürlich, es gibt einfach Gespräche führen, den Mann darauf hinweisen. Jetzt kommt es mir. Den Mann darauf hinweisen. Und gerade wenn man, darum ist es ja so wichtig, was mein Mann heute Morgen kurz gesagt hat im Podiumsgespräch, dass wir in einer Gemeinde eingebettet Familie leben. Und wenn ein Mann wirklich seine Aufgabe nicht wahrnimmt und die Frau ihn versucht hat, darauf hinzuweisen und ihm auch Zeit gelassen hat, dass er das wirklich ausführen könnte, also nicht tu und jetzt habe ich genug, sondern wirklich sich Zeit gelassen hat, auch gebetet hat, Rat geholt hat, dann denke ich, wäre der nächste Schritt, es heißt, wenn dein Bruder sündigt, dann soll ich eben zuerst direkt zu ihm gehen, und wenn er aber dann einfach nie hört, dass ich dann eben zu den Ältesten gehe, zu der Gemeinde gehe, die geistliche Verantwortung über uns beide hat, also nicht, also über Mann und Frau, und da Hilfe holen, dass eben die Gemeinde einschreitet und diesen Mann, mit ihm Gespräche führt, ihn ermutigt, ermahnt, was dann eben dran ist. Und das würde dann weitergehen bis zur Gemeindezucht, oder? Wenn der Mann nicht hört, nicht hört, nicht hört, nicht hört. Und das wäre dann der Extremfall. Aber die Frau steht nicht nur unter der Autorität von ihrem Mann, sondern eben auch unter der Autorität und Schutz von der Gemeinde. Und da soll und darf sie sich Hilfe holen.
Ich mache jetzt den Spielverderber und frage, wenn der Mann gar nicht gläubig ist, dann kann er von der Gemeinde auch nicht zurechtgewiesen werden und er macht halt sowieso nichts. Was macht man dann als Frau?
Also ich würde mir trotzdem Hilfe holen. Mhm.
Ja. Ja. Auch in der Gemeinde.
Ja.
Ja. Ja.
Ich hatte ein Beispiel vor einigen Jahren, da hat ein Pastor die Lehre über biblisches Mann und Frau sein gehört und der hat das gar nicht toll gefunden. Und dann hat er mich gefragt, wegen einer Situation bei ihm in der Gemeinde, wo, wie er das beschrieben hat, der Mann nach Hause kommt, dem ist es gleich, was mit den Kindern und was mit allem passiert, der will sein Bier haben und alles andere muss die Frau machen. Und da hat gesagt, ja, was sagst du denn in so einer Situation? Er zahlt die Rechnungen nicht, er zahlt die Miete nicht, der lässt alles geschehen. Und ich meine, wenn man das in der Welt tut als Einzelperson, dann erzieht einem der Herr, indem er die Person so leitet, dass es dann zu Betreibungen kommt und er auf die Straße landet. Ja, wie soll das plötzlich anders sein, nur weil er verheiratet ist? Natürlich, das setzt voraus, dass die Frau bereit ist, mit ihm durch das Tal zu gehen. Oder? Okay, dann werden unsere, nicht nur deine, sondern unsere Sachen eingetrieben und wir landen beide auf der Straße. Gut, wobei ich weiß, diese Leute in der Gemeinde, die werden mich aufnehmen, weil sie wissen, es ist nicht meine Schuld. Aber in dem Sinn, so ein Stück weit die Konsequenzen walten lassen, das machen wir bei unseren Kindern. Wenn sie Blödes tun, irgendwann muss man sagen, okay, dann lasst ihn die Konsequenzen spüren. Wenn die Mütter und Vater immer die Konsequenzen abfädeln, dann der rebellische Junge oder das rebellische Mädli lernt nicht das, was es lernen soll. Und natürlich, ob Eltern oder Frau oder Ehemann, wir müssen bereit sein, in dem Sinn mitzuleiden, weil in der Familie, da ist nicht nur der Schuldige betroffen, sondern auch die anderen. Mhm. Aber wenn man Gottes Weg mit Menschen sieht, kann man das auch so bejahen und sagen, okay, es tut mir zwar weh, es dient aber ihm.
Kurt, du hast von der Leitung auch des Mannes geredet, oder noch stärker vom Lieben heute Morgen eigentlich. Wie kann ein Mann, der gerne die Verantwortung übernehmen will und Leitung übernehmen will, wie kann er seine Frau trotzdem leiten und lieben, wenn sie seine Leitung nicht akzeptiert? Also wenn sie sagt, deine Sicht ist veraltet, ich bin gleichberechtigt und du kannst mir nichts vorschreiben, ich tue, was ich will, das ist meine Freiheit. Wie soll sich der Mann da verhalten?
Herbert Grönemeyer hat gesungen, Männer haben Muskeln. Nein, das war ein Spaß natürlich. es ist sicher ähnlich wie im umgekehrten Fall. Ich denke, der Mann muss dann auch bereit sein, seine Überlegenheit nicht einfach mit Gewalt anzuwenden und auszuspielen. Ähnlich wie in der Leitung der Kinder. Man leitet ja, indem man lehrt, verbal auch sagt und erklärt, wie man das möchte und warum man das so möchte. Und wenn das nicht beachtet wird von der Frau, dann müsste man sie auch lassen und man müsste sie die Konsequenzen dann tragen lassen. Man müsste sagen, ich sage dir das so vom Wort Gottes her, so verstehe ich das und so möchte ich das, dass wir diesen Weg gehen und wenn du nicht gehst, dann lehnst du dich gegen Gott auf und dann hast du ihn gegen dich. Mach das doch bitte trotzdem jetzt so und sonst muss man dann auch bereit sein, loszulassen. Und man wird auch wahrscheinlich Konsequenzen mittragen, oder? wenn dann die Frau sich vielleicht jetzt zum Beispiel eben feministisch verhält oder sich nicht in dem Sinn führen lassen will. Wobei ich glaube, die Gefahr ist hier etwas kleiner wie umgekehrt bei den Männern. Ich glaube, ich habe das auch so erlebt, teilweise, dass Frauen sich gern dann leiten lassen, wenn die Leitung wirklich auch nach dem biblischen Vorbild ist, oder dass die Frauen eigentlich gern sich anlehnen. Oft ist es eben so, dass der Mann diese Führung nicht wahrnimmt im richtigen Sinn. Und dann denken die Frauen, sie müssten jetzt selber handeln, oder? Aber wenn das da ist, also das kommt mir ganz selten, dass eine Frau dann sich dagegen wehrt. Noch. Vielleicht eine Zeit, aber nicht wirklich andauernd und nachhaltig. Aber es kann es geben und dann müsste man wirklich die Sache auch Gott anbefehlen, indem man sagt, ja, schau, ich habe jetzt meinen Teil getan, ich habe es dir gesagt und jetzt musst du mit Gottes Konsequenzen rechnen. Vielleicht. Und,
ja. Darf ich ergänzen? Also kommen mir zwei Sachen in den Sinn. Erstens, die Sätze, die du gesagt hast, die auch gesagt werden müssen, ich vermute, das ist bei mir der Fall, dass sie selten überlegt und zur rechten Zeit gesagt werden und meistens eher in der Hitze des Gefechts gesagt werden. Und das ist natürlich kontraproduktiv und nicht gottverherrlichend, wenn ich dann mitten im Streit sage, ja, du sollst aber endlich dich unterordnen, sonst hast du Konsequenzen von Gott. Das ist viel weniger richtig, als wenn in dem Sinn Zeit gelassen wird und die Person sich wirklich verstockt und dann kommt, überlegt, hey, das ist jetzt eine ernsthafte Sache, so spricht das Wort Gottes. Zweite Sache geht eigentlich in die gleiche Richtung, nur von der Seite der Frau. Ich glaube, die Frau begreift vielleicht schneller als der Mann, dass sie in einen Clinch ist, wenn sie sich ihrem Mann nicht unterordnet. Weil sie weiß ganz genau, dass wenn der Mann ihr nachgibt, sie nicht ihn respektieren kann. Und sie will auch nicht, dass er sich durchsetzt. Also sie ist unglücklich, wenn er sich durchsetzt und sie ist unglücklich, wenn er sich nicht durchsetzt. Und irgendwo in der Clinch, da haben wir eigentlich, wie Gott die Frau geschaffen hat, das ist unsere Verwundete, weil sie will den Mann respektieren. Und eigentlich will sie, dass er sich durchsetzt, nur die Entscheidung gefällt dir nicht. Und da in dem Sinn auch Zeit zu lassen, ich denke, in den meisten Fällen, dann lenkt die Frau irgendwann wieder ein. Ja. Also Geduld üben, bevor man mit dem schweren Geschütz auffährt.
Nochmal eine Frage an dich, Gurt. Du hast die dienende Aufgabe des Mannes betont stark. Du hast gesagt, der Mann ist der Diener. Er dient der Familie, der Frau, den Kindern. Die Bibel legt den Schwerpunkt aber in diesen Texten, er soll die Frau lieben. Ist das das Gleiche oder ist das etwas eine andere Gewichtung? Dienen oder lieben?
Es sind natürlich zwei Worte und da hat sicher verschiedene Aspekte, aber ich glaube, man kann das zusammenbringen, wenn man sagt, Liebe ist eine dienende Haltung. Die Liebe ist eine Tätigkeit. Die Liebe will die wahren Bedürfnisse des anderen sehen und sie erfüllen. Und somit dient sie, als der Liebende dient dem anderen. Also er sucht. Das ist übrigens der Leitfaden in dem Buch über den geistlichen Ehemann. Der geistliche Ehemann, der sucht, was zeigt Gott mir in Bezug auf meine Frau, was hat sie für Bedürfnisse. Und er sucht, diese Bedürfnisse zu finden und sie zu stillen. Also ich würde sagen, so ist der Dienst dann zu verstehen. Das andere was zur Liebe auch dazu gehört, das ist all das mit den Gefühlen und Romantik und so, das ist auch sehr wichtig. Aber das entsteht durch diese dienende Tätigkeit und Haltung. Das ist der Zuckerguss auf dem Kuchen. da kann man nicht immer so schön trennen, aber ich denke, das müssen wir so sehen als die Hauptlinie, oder? Das Liebe ist eine dienende Haltung und Ausübung.
Simon, nochmal eine Frage an dich. Du hast die Sanftmut betont, das sanfte Wesen der Frau. Es gibt aber auch Frauen, die sind von Natur aus bestimmt. Die haben ein starkes, selbstbewusstes Auftreten.
Die fahren Harley.
Die fahren Harley Davidson. Wie wirkt sich Sanftmut bei einer Persönlichkeit, bei einer solchen Frau aus, die eben nicht dieses von Natur aus schon etwas sanfte Wesen hat, sondern die genau weiß, was sie will, die bestimmend ist von ihrer Natur her, ohne dass das ja etwas Schlechtes ist grundsätzlich. Wie wirkt sich da Sanftmut aus?
Ich glaube, dass ein wichtiges und gutes Wort eben auch die Gelassenheit ist. Wenn ich kann gelassen sein in einer Situation und darum sanftmütig reagieren, wenn ich in Gott verwurzelt und gegründet bin. Also, obwohl ich die Gabe habe, zu leiten, zu Ideen zu haben, aktiv zu sein, Initiative zu ergreifen und so weiter, bin ich dem Herrn untergeordnet und somit auch meinem Mann untergeordnet und werde dann im Vertrauen auf den Herrn gelassen reagieren können. Und ich glaube eben, die Sanftmut kommt dann eben nicht durch, wenn dieses Vertrauen nicht im Herrn ist, wenn ich eben Angst habe, wenn es dann nicht so geht wie meine gute Idee und wie ich mir das vorstelle. Das ist ja mit Furcht verbunden, oder? Und diese Furcht entsteht, weil ich nicht vertraue, dass der Herr ein System geschaffen hat, wo, wenn der Mann tatsächlich verkehrt ist und ich meine Zuflucht in Gott nehme, er das entweder ausbügeln kann für uns beide oder sogar den Mann eben durch meinen sanften Ton, wie ich reagiere, wie ich rede, gewinnen kann. Also es ist einfach verwurzelt in diesem Vertrauen und wird dann entsprechend nicht mit der Hand auf den Tisch schauen reagiert, sondern eben mit, dass der Ton eine gewisse Weichheit und Gelassenheit hat. Ja, also ich denke, es ist extrem verwurzelt mit Vertrauen in Gott. Also mindestens bei mir geht es genau in diesen Punkt. Mhm.
Brad, wer sollte beim Autofahren am Steuer sitzen und wer sollte die Rechnungen ausfüllen? Also werden wir jetzt mal praktisch, oder? Wir haben jetzt über diese grundsätzlichen Dinge geredet. Ja. Die Frage ist, wie wirkt sich das denn in der Praxis aus? Also was kann und soll die Frau, was kann und soll, ist das überflüssig zu fragen oder gibt es da irgendwo, die Bibel sagt ja nichts über diese Dinge so konkret eigentlich, oder?
Ja, also grundsätzlich natürlich, das hat mit der Haltung und mit dem Auftrag zu leiten zu tun. In unserer Familie, ich fahre und ich zahle die Rechnungen. Aber das hat zum einen damit zu tun, dass Simon nicht gerne fährt und die Kinder nervös macht, wenn sie es tut. Und zum anderen damit zu tun, dass sie mit dem Computer nicht richtig befreundet ist und so werden die Rechnungen bezahlt. Aber das ist in dem Sinn weniger wichtig, als wer macht die Entscheidungen über wenn die Stromrechnung einflattert ins Haus und jemand sie bezahlt, das ist keine in dem Sinn leitende Handlung. Aber wer entscheidet, ob wir 1.000 Euro oder 1.000 Franken für ein Buchprojekt, das gerade übersetzt werden muss, spendet, das ist wichtig. Und da sind Punkte, wo ich das sehr wohl in die Hand nehme und ja, manchmal die Entscheidung fälle, auch wenn Simon sagt, ja, aber Schatz, dann haben wir kein Geld nachher. Dann sage ich, ja, der Herr wird versorgen, trotzdem. ja, und eben mit dem Autofahren ist natürlich auch, also die, es ist eigentlich eine, mehr eine leitende Handlung wie Stromrechnungen zahlen und darum, es ist schon interessant zu beobachten, dass das sich geändert hat in den letzten Jahren und manchmal, wenn ich da bei einem Ampel stehe und beobachte die Autos, die durchfahren und ich gucke dann, ja, wer fährt, die Frau oder der Mann? Und da ist, glaube ich, wenn ich richtig beobachte, inzwischen mehrheitlich Frauen, die Männer mitfahren, als umgekehrt. Und das achte ich als schlechtes Zeichen. Dass der Mann eben nicht nur geistlich, sondern buchstäblich sich hinlegt und sagt, ja, mach du.
Aber die Staatspräsidenten, die fahren ja auch nicht selber.
Chauffeurs. Eine Chauffeur.
Hast du also Chauffeurs? Wenn das der okay. Grund wäre.
Genau. Okay. Der Sinn der Ehe, also ganz grundsätzlich gesagt, ist ja eigentlich, dass Gott sich verherrlichen soll oder dass Gott verherrlicht werden soll in der Ehe, wenn es immer wieder Schwierigkeiten gibt, immer wieder Auseinandersetzungen gibt, wie kann sich da Gott verherrlichen? Simon,
hat Gott sich verherrlicht in unserer Beziehung?
Ja, also ich habe funktioniert. Gerade vorhin haben wir darüber gesprochen, dass wenn ich versage und wenn es Schwierigkeiten gibt und wenn ich umkehre und von Herzen Gottes Vergebung annehme, dann Gott die Ehre gebe oder nicht hoffnungslos am Boden liegen bleibe und denke, ich bin ein Versager, ich schaffe es nie, es ist hoffnungslos, das ehrt Gott nicht. Dann ist Versagen da, plus er bekommt die Ehre überhaupt nicht. Wenn ich hingegen umkehre und einfach dankbar bin, dass der Herr mich lieb hat, obwohl ich wieder auf die Nase gefallen bin und das freudig in Anspruch nehme, dann gebe ich jedes Mal Gott die Ehre. Also Gott hat die Möglichkeit, in meiner Sünde sich zu verherrlichen. Es kommt nur darauf an, wie ich reagiere, oder? Also er kann auch ohne meine Reaktion sich noch verherrlichen. Aber eigentlich gibt meine Demut und Umkehr und freudiges Dankbarsein Gott auch die Ehre. Nicht nur das perfekte Verhalten.
Amen.
Ja, der Apostel Paulus hat ja das auch so gesagt, dass er ein Vorbild ist, in dem, wie an ihm sichtbar wird, wie Gott mit dem menschlichen Versagen, mit der Sünde umgeht. Oder? Mhm. Also er ist der Erste als Vorbild für viele, die nachfolgen. Dass die Menschen können an ihm sehen, wie Gott ihn gerettet hat, wie Gott ihn durch die Buße weiterführt. Ich denke, das ist, wir können oft als Christen überhaupt ein Zeugnis sein, indem wir in der Versöhnung leben, wenn wir versagen, wenn wir schuldig werden aneinander. Wie gehen wir dann damit um? Oder das muss die Welt sehen. Die Leute wollen sehen, wie kann ich als Schwacher weiterkommen und nicht, sie meinen ja, man muss stark sein und dann geht etwas, oder? Und es ist genau umgekehrt.
Ich denke auch die Tatsache, dass Gott mit uns verheiratet ist, wirft die Frage eigentlich in ein ganz anderes Licht. Ich weiß nicht, wie viele von uns eine Frau wie die Gemeinde haben will. Wenn ich überlege, wie wir da, wie gut wir mit dem Herrn sind und wie offen wir sind für seine Leitung und so weiter, das ist wirklich haarsträubend, dass der perfekte, unendliche Gott uns vermählen würde. Also kann Gott sich in einer solchen Beziehung verherrlichen? Man könnte eigentlich sagen, es ist genau eine solche Beziehung, die am besten widerspiegelt, wie Gott mit uns ist. Eine Beziehung mit Kämpfen und wo Gnade nötig ist und die, ohne Barmherzigkeit gar nicht überleben würde und ohne Veränderung gar nicht vorankäme. Das ist, wie wir es mit dem Herrn sind. So, von dem her denke ich, ja, also der Herr kann sich nicht, ist nicht nur, dass der Herr kann sich dadurch verherrlichen, sondern der Herr hat sich entschieden, eine solche Beziehung als Vorzeigebeziehung in seine Selbstoffenbarung zu machen.
Ja. Simon, kommt eine Frau zu dir und sagt, ich weiß nicht mehr, wie weiter in unserer Ehe, es ist nicht mehr zum Aushalten, es ist ganz schwierig. Was ist deine erste Antwort?
Ich habe schon so eine Situation gehabt. Natürlich muss man zuhören, verstehen und so weiter, aber ich glaube, ich habe relativ zackig gesagt, das kannst du dir gleich aus dem Kopf, das kannst, wie sagt man dem auf Deutsch? Streichen, aus dem Kopf schlagen.
Ja.
Ja. Das musst du einfach mal wissen, Gott hasst Scheidung und er ist für diese Ehe. Und jetzt müssen wir, dann kommt das Gespräch, oder? Aber es gibt, gerade in der heutigen Zeit, denke ich, ist das extrem. Wir sind so programmiert, tu dir was Gutes, das musst du dir nicht bieten lassen. Wenn es nicht geht, dann geh. Das ist auch in uns so fest drin, dass wenn so eine emotionale Aussage kommt, wir auch damit rechnen können, dass was nicht mehr aushaltbar ist, eben Dinge sind, die noch lange aushaltbar sind. Natürlich gibt es auch die anderen Situationen. Aber
ja, erzähl von dem Telefon vor 2 Monaten.
Möchte ich lieber nicht, weil das kommt ja nachher.
Oh, stimmt. Ja. Internet ist groß.
Ja.
Vielen Dank. Kurz noch eine Frage an dich. Christen sind ja berufen zu leiden. Sind wir auch berufen, in der Ehe zu leiden?
Also Daniel.
Ja. Leide willig als ein treuer Streiter Christi. Das heißt, sei bereit, da wo es zu leiden gibt, das auch zu tragen. Ja. Die Alternative wäre zurückschlagen.
Oder flüchten.
Oder flüchten, ja. Leiden ist aushalten, auch wenn es weh tut. Und dadurch wird eine Ehe gerettet, die unter Umständen zerfallen würde.
Dann mache ich nicht alles falsch, wenn ich eventuell leide in meiner Ehebeziehung.
Du kannst auch sagen, dass du leidest. Wir verzeihen es dir.
Danke. Also mein Leiden ist nicht sehr groß. Aber vielleicht habe ich ja bis jetzt was übersehen.
Gut. Nein, du leidest ja. Natürlich leidest du auch, weil du Dinge falsch machst. Leiden hat immer auch mit unserer eigenen Sünde zu tun. Wir reagieren sündhaft auf das Leid, auf das Böse von anderen Menschen. Und darum leiden wir noch mehr, als wir müssten. Aber ich denke, dass du kommst als Christ nicht davon ohne Leiden. Das ist so. Es ist eine Frage des Maßes und der Form und so weiter. Aber Leiden, du wirst Dinge auszuhalten haben, wenn du verheiratet bist, aber auch wenn du nicht verheiratet bist. In Beziehungen zu allen Menschen werden wir leiden. Und wir sollen lieben. Das ist unser Fokus, den Gott uns gibt. Und das ist dem anderen Gutes zu tun. Es heißt, wir sollen auch die Feinde lieben. Und damit meint Gott nicht, wir sollen ein schönes Gefühl für die Feinde entwickeln in uns, sondern wir sollen ihnen Gutes tun. Wenn dein Feind sein Esel in die Grube gefallen ist, dann hilf ihm, den herauszuholen. Und manchmal werden unsere Ehepartner Feinde in einem gewissen Maß. Dann haben wir sie zu lieben. Und dann leiden wir. Ja. Ja.
Tim. Ja.
Amen.